Ersatzbrille dabei. Ich weiß noch nicht, welche von beiden die richtigen ist. Ich muss unbedingt zum Optiker. Schön, dass ich bei euch, mit euch zusammen diesen Gottesdienst feiern darf. Und es ist spannend. Ich meine, es ist ja immer spannend, wenn man dann weiß, aha, man hat irgendein Paar zu spielen, ob das jetzt Einleitung ist, ob das Predigt ist, ob das Lobpreis ist. Dann geht man so in seiner gewohnten Weise dann innerlich auf Empfangstour und denkt, Herr, was ist dran, was ist so das Thema für diesen oder jenen Part, und dann hat man dann irgendwann so seine Sicherheit, seine Idee und fängt dann an. Aber es bleibt so ein bisschen so dieses Gefühl, na, passt das oder passt das nicht? Und als Claudia heute Morgen die Begrüßung gemacht hat, habe ich gedacht, ja, that's it. Sehr schön. Wie gesagt, mit der Brille bin ich auch nicht so ganz klar. Ich probiere es mal mit der anderen. Dann verschwimmt ihr zwar ein bisschen, aber das da wird vielleicht klarer. Ja, besser. Ich habe uns heute einen ganz bekannten Text mitgebracht für heute Morgen. Das ist ein langer Text. Aber wir werden ihn nachher gleich komplett lesen. Nicht nur, weil er so schön ist, sondern weil er auch so ein bedeutungsvoller Text ist. Und zwar werden wir uns heute mit dem sogenannten hohen priesterlichen Gebet Jesu beschäftigen, also Johannes Kapitel 17. Aber bevor wir damit anfangen, möchte ich euch noch so ein bisschen mit in diese Situation, in diese Atmosphäre ein bisschen probieren mit hineinzunehmen. Ich habe mal geblättert beim Johannes, das fängt im Kapitel 14 an, wo die Jünger dann zusammen sind zu diesem letzten Abendmahl, zu dieser Passa-Feier. Und Kapitel 17 ist dann dieses hohepriesterliche Gebet. Und 14, 15, 16 sind alles Reden Jesu, die uns jetzt nur im Johannes überliefert werden. In den anderen Evangelien stehen teilweise auch noch andere Sachen drin. Und das ist schon ganz besonders. Also, die Jünger, es geht schon mal mit der Location los. Die Jünger sind da in diesem Obersaal zusammen. Es war so eine typische Jesus-Geschichte, wie das ausgesucht worden ist. Jesus hat ihnen gesagt, geht in die Stadt und dann seht ihr jemanden im Wasserkrug und dem geht hinterher und der hat dann ein Obergemach bereitet und da werden wir dann das Passa zusammen haben. Aber auch schon auf dem Weg nach Jerusalem. Es war irgendwie eine merkwürdige Atmosphäre unter den Jüngern. Jesus machte wieder diese komischen Andeutungen, die sie nicht so richtig verstanden haben. Dann kam dieser triumphale Einmarsch in Jerusalem auf diesem Esel. Das Angebot, Jesus sich als Messias zu outen für das Volk. Und dann wieder dieser krasse Rückzug von der Menge, von der Masse, diese Isolation. Und dann dieser Abend an sich. Das ist das letzte Mal, dass sie komplett zusammen sind, also 12 plus 1. Und dann, wie geht der Abend los? Jesus wäscht ihnen die Füße, ausgerechnet Jesus. Und irgendwie will nicht so richtig Feierlaune aufkommen. Eigentlich ist das Passafest der Höhepunkt im jüdischen Kalender, das Fest der Feste, wo man sich freut, dass man aus Ägypten ausgezogen ist. Okay, da war die Wüste dazwischen, aber man ist rausgekommen aus Ägypten. Und eigentlich wirklich ein fröhliches Fest und trotzdem komisch. Dann spricht Jesus von seinem Verräter, einer von ihnen. Wieder merkwürdig. Dann setzt er dieses Abendmahl ein, das wir nachher auch feiern. Diese Mischung aus Verwirrung und Nichtverstehen und auch Angst vor dem, was passiert. Dann gibt er ihnen ein neues Gebot. Sie sollen einander lieben. Er muss Petrus sagen, dass er ihn noch vor Morgengrauen dreimal verraten wird. Er spricht davon, dass er jetzt bald weggehen wird und um ihnen allen eine Wohnung zu bauen, eine ewige Wohnung. Dann sagt er wieder, dass wer ihn sieht, den Vater sieht. Und sie schnallen es einfach nicht. Er kündigt ihnen den Heiligen Geist, den Beistand an und dass er, Jesus, zwar geht, aber auch wiederkommen wird. Er gibt ihnen das Bild vom Weinstock und den Reben. Jesus muss ihnen sagen, dass die Welt sie nun um seines Namens willen hassen wird und sie sich deshalb aber keine Sorgen machen brauchen. Und schließlich sollen sie Zukunft in seinem Namen beten und bitten und es soll ihnen alles gegeben werden. Und je länger der Abend geht, habe ich den Eindruck, desto weniger scheinen die Jünger zu schnallen, was abgeht. Aber so zur Rechtfertigung, wenn ich mir vorstelle, auf meinem Kalender steht, Passa-Fest. Und dann kriegst du da so eine Unterrichtseinheit reingeknallt in einem Abendessen. Das ist schon ziemlich viel Stoff. Irgendwie merkt man, dass Jesus ihnen noch einmal so eine komprimierte Zusammenfassung geben will von dem, was die wichtigsten Punkte sind, so quasi sein Vermächtnis mitgeben will. Aber dann hört er plötzlich auf. Warum? Ist alles gesagt, was zu sagen ist? Ist er einfach nur am Ende irgendwie genervt davon, dass er probiert, ihnen was zu erzählen und sie es nicht verstehen? Weil sie es ja auch nicht verstehen können. Auf jeden Fall hört er auf zu reden und wendet sich stattdessen an den, der ihn gesandt hat. Er betet zum Vater. Und auch, weil er weiß, dass er die Seinen jetzt aus seiner Hand geben muss. Er hat sich bis hierher um sie gekümmert und jetzt übergibt er sie an den Vater. Geht schon auf Seite 2 los, mal gucken, wie viel Heulen ich dort noch machen muss. Und er weiß auch, dass bei den Jüngern der Groschen erst sehr viel später fallen wird über all das, was er ihnen jetzt gerade erzählt hat. So viel zu der Stimmung, zu der Vorgeschichte, in der jetzt dann dieses Gebet kommt. Und ich habe es mitgebracht, damit wir dann alle die gleiche Übersetzung haben, wenn ihr wollt. Johannes 17. Nachdem Jesus das gesagt hatte, blickte er zum Himmel auf und betete. Vater, die Stunde ist gekommen. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit auch der Sohn deine Herrlichkeit offenbar machen kann. Du hast ihm die Macht über alle Menschen anvertraut, damit er denen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Das ewige Leben bedeutet ja, dich zu erkennen, den einzigen wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe deine Herrlichkeit hier auf der Erde sichtbar gemacht. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Vater, gib mir erneut die Herrlichkeit, die ich schon vor Erschaffung der Welt bei dir hatte. Ich habe dich den Menschen bekannt gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten schon immer dir, und du hast sie mir gegeben. Sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Sie wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn ich habe ihnen das weitergegeben, was du mir gesagt hast. Und sie haben es angenommen und erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen bin. Sie glauben auch daran, dass du mich gesandt hast. Für sie bete ich. Ich bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Alles, was mir gehört, gehört auch dir, und was dir gehört, gehört auch mir. Durch sie wird meine Herrlichkeit offenbar. Bald bin ich nicht mehr in der Welt. Ich komme ja zu dir, Vater, du heiliger Gott. Sie aber sind noch in der Welt. Bewahre sie durch die Macht, die du mir gegeben hast, die Macht deines Namens, damit sie eins sind, so wie wir. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie durch die Macht deines Namens bewahrt. Ich habe über sie gewacht, dass nicht einer von ihnen verloren ging. Außer dem, der den Weg des Verderbens gegangen ist, so wie es die Schrift vorausgesagt hat. Doch jetzt komme ich zu dir. Aber dies alles wollte ich sagen, solange ich noch hier in der Welt bin, damit sie ganz von meiner Freude erfüllt sind. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und nun hasst sie die Welt, denn sie gehören nicht zu ihr, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Ich bitte dich nicht darum, sie aus der Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören genauso wenig zur Welt wie ich. Führe sie durch die Wahrheit ganz auf deine Seite. Dein Wort ist Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und für sie gebe ich mich dir hin, damit auch sie durch die Wahrheit dir hingegeben sind. Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete, dass sie alle eins sind, und zwar so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen sie in uns eins sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie die vollkommene Einheit gewinnen und damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, so wie ich von dir geliebt bin. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen nämlich meine Herrlichkeit sehen können, die du mir gegeben hast, weil du mich liebtest, vor Erschaffung der Welt. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich. Und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde das auch weiterhin tun. Ich tue das, damit die Liebe, die du zu mir hast, auch sie erfüllt und ich selbst in ihnen bin. Hans-Peter Graber hat an der Stelle oft gesagt, das war das Beste, was ihr gehört habt. Wort Gottes, alles was jetzt kommt, müsst ihr mit Vorsicht genießen. Ich finde, man merkt einen deutlichen anderen Grundton in dem, was wir jetzt gerade gehört haben, in diesem Gebet im Vergleich zu dem, wie er vorher mit seinen Jüngern gesprochen hat. Gut, das habe ich euch jetzt nur zusammengefasst. Das könnt ihr zu Hause gerne mal nachholen. Aber ich finde es bemerkenswert. Man hat den Eindruck, Jesus ist absolut klar, ruhig, weiß sich durch und durch verstanden. Es ist so viel Vertrauen zwischen ihm und dem Vater zu spüren. Und ich habe auch den Eindruck, er saugt sich die inneren Kraftakkus für den in dem Moment nochmal so richtig voll. Voll für das, was gleich drauf auf ihn wartet. Wo er selbst, der Mensch gewordene Gott, Angst haben wird. Angst vor dem Moment, wo der Vater die Sünde der Welt auf ihn legen wird. Und weil dann er, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht werden wird, muss sich der Vater von ihm abkehren und er wird es erleben, was es bedeutet, von Gott verlassen zu sein. Man hört in dem Gebet Jesu aber noch, bevor wir uns mit dem Inhalt beschäftigen, eine so große Ehrfurcht vor Gott, dem Vater. Da ist so viel Respekt vor der Heiligkeit und der Herrlichkeit, der Macht seines Namens und gleichzeitig auch keine Distanz deshalb. Jesus ist ganz nah an seinem Vater dran und zugleich zutiefst ehrfürchtig ihm gegenüber. Und das, obwohl er um seine Stellung sicher bewusst ist. Er weiß ja, wer er ist und was er besaß, als er beim Vater war. Und er bittet darum, diese Herrlichkeit wiederzubekommen, die er für die Zeit auf der Erde hinter sich gelassen hat. Aber das auch nicht so, das klingt zumindest für mich nicht so aus, so wie wenn ich habe so an so eine Indienreise gedacht, wo ich dann nach einer Woche so froh war, in diesen Flieger steigen zu dürfen und diesen Dreck und diesen Lärm und dieses Elend hinter mir lassen zu können und es nicht mehr ansehen zu müssen. Nicht so. Er hat die Ehre des Vaters im Blick. Er möchte, dass seine Herrlichkeit offenbar wird, also die des Vaters. Und deswegen möchte er seine wiederbekommen. Jesus gibt hier ein perfektes Vorbild ab, was es bedeutet, gottesfürchtig zu sein. Mit erhobenem Haupt, aber demütigem Herzen. Den anbeten, der ihn gesandt hat. Und ich habe es ja schon gesagt, in ein paar Stunden wird dieser Gott von seinem Sohn alles abverlangen. Der Weg nach Golgatha wird Jesus alles kosten. Und das ist kein Spruch. Jesus geht in mehr als einfach nur in diesen physischen Tod. Er geht in die Trennung vom Vater. Ich habe kürzlich einen schönen Satz zu dem Thema Gottesfurcht gehört, der mich beschäftigt. Der ist von Johannes Hartl und der sagt, was du nicht fürchtest, kannst du nicht anbeten. Und das ist so eine Falle, in die ich immer wieder reintappe, dass ich mir diesen Gott begreiflich machen will, dass ich ihn berechenbar machen will. Und was damit passiert ist, dass ich ihn automatisch klein mache. Denn wie groß ist das, was ich verstehe? Wie groß ist das, was ich vorhersagen kann? Wenn es nämlich sowas ist, dann ist es kein Gott mehr. Ich sage damit nicht, dass Gott willkürlich handelt oder launisch. Er hat seine Absichten mit uns durch sein Wort klar festgelegt. Wir hatten zu Beginn von Claudia schon was gehört. Ich hatte noch ein paar andere Stellen rausgesucht, zum Beispiel, dass er sagt, Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Oder denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten mitwirken. Oder so sehr hat die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Für Jesus hat das bedeutet, dass er keine 24 Stunden später von allen guten Geistern verlassen am Kreuz hing. Wenn das kein Grund ist, gottesfürchtig zu sein. Bei mir geht es überspitzt gesagt schon bei einer anständigen Männergrippe los, dass ich anfange, an der Liebe Gottes zu zweifeln. Wie oft sage ich laut oder leise, Herr, warum lässt du das zu? Und bevor ich mir überhaupt ernsthaft vielleicht mal die Mühe gemacht habe, durch intensives Beten oder vielleicht sogar Fasten, ihn zu fragen, was er denn in dieser Situation will, was denn sein Wille ist. Vielleicht will er einfach nur, dass ich damit mal anfange. Für eine Sache mich mal so wirklich ausdauernd drum bemühe, den Willen Gottes zu erkennen. Gottes Ziele sind so groß, sind so gut und seine Liebe ist so groß, dass er auch vor krassen, vor drastischen Dingen nicht zurückschreckt. Das heißt nicht, dass ich alles ertragen muss, was mir passiert. Aber wenn mir was Krasses passiert, heißt es in keinem Fall, dass Gott böse ist oder mich nicht mehr liebt. Ich möchte an der Stelle von Jesus lernen und mehr in den Blick bekommen, dass Gott die Ehrfurcht gebührt und wie sich das ausdrückt. Denn ich möchte lernen, ihn besser anzubeten. Worum geht's jetzt inhaltlich in diesem Gebet? Nun, es ist ein Riesending. Und was ich zusammengestellt habe, ist natürlich bei weitem nicht abschließend. Das sind aber so die Punkte, die mir ins Auge gesprungen sind. Und da ja jetzt quasi diese Woche die Fastenzeit losgeht, dann ist das ja noch bis 40 Tage bis Ostern, dann könnt ihr euch das ja vielleicht mal vornehmen, das in eurer persönlichen stillen Zeit mal zu vertiefen. Der erste Punkt, der mir aufgefallen ist, ist diese Verherrlichung, das Thema Verherrlichung Jesu. Damit geht das Gebet ja quasi los. Jesus bittet den Vater, die Herrlichkeit des Sohnes zu offenbaren, deutlich, sichtbar, erkennbar zu machen, damit der Sohn das umgekehrt auch mit der Herrlichkeit des Vaters machen kann. Und das Ganze ist in Bezug auf uns Menschen zu sehen, denn im Himmel muss man weder die Herrlichkeit Gottes noch die des Sohnes offenbaren. Jesus hat seinen Auftrag erfüllt. Er weiß in dem Moment, dass er es schaffen wird. Auch wenn diese letzte Wegstrecke noch vor ihm steht und er dieses Es ist vollbracht, ja erst sagt, indem er am Kreuz hängt. Er hat Gottes Herrlichkeit auf der Erde sichtbar gemacht, sagt er. Den Jüngern hat er das ja auch vorher schon versucht zu sagen, dass in ihm der Vater zu ihnen gesprochen hat. Das Thema Herrlichkeit zieht sich durchwoben auch noch durch die anderen Themen durch. Das werden wir jetzt dann auch noch später sehen. Ewiges Leben. Habt ihr schon gefragt, was das ewige Leben ist oder wie das ewige Leben aussieht? Ich meine, wir sind Christen und haben die Hoffnung auf das ewige Leben. Und Jesus sagt hier, dass er die Macht vom Vater empfangen hat, den Menschen, die er ihm gegeben hat, ewiges Leben zu schenken. Aber was ist das denn eigentlich? Einfach nur nicht mehr sterben? Jesus gibt uns hier gleich im nachfolgenden Satz selbst die Antwort darauf. Das ewige Leben bedeutet ja, dich zu erkennen, den einzigen wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus. Damit ist nicht gemeint, wie man das ewige Leben bekommt, auch wenn das die gleiche Antwort ist, denn Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Offensichtlich ist aber diese unergründliche Tiefe des Wesens Gottes genug Stoff, um damit eine ganze Ewigkeit zu verbringen. Ich weiß nicht, ob das das Einzige ist, was wir machen werden, aber zumindest ist das so der Dreh- und Angelpunkt und die Quelle des Lebens. Was auch so eine große Klammer ist und was einfach Jesu Wesen ist, ist seine Hirtenmentalität, der gute Hirte. Er ist unser guter Hirte und eine Eigenschaft des guten Hirten ist, dass er die Herde zusammenhält. Er sorgt dafür, dass keiner zurückbleibt. Nicht zurückbleibt, weil er das Tempo vielleicht nicht schafft oder weil er vom Weg abgekommen ist. Er pfeift die zurück, denen es nicht schnell genug geht. Und er geht denen nach, die denken, sie müssten eine Extratour drehen. Er versorgt sie alle ausreichend mit Essen und Trinken, kümmert sich um das Fell und die Füße, macht wo nötig eine Wurmkur und er kuschelt auch mit seinen Schafen. Er beschützt sie vor Feinden und er geht ihnen auf dem Weg voraus. Und man merkt, dass es ihm in diesem Gebet wichtig ist, seinem Vater zu sagen, Papa, ich habe sie alle noch da. Alle. Bis auf Judas, der sich für was anderes entschieden hat, der den Weg des Verderbens gewählt hat, so wie es verheißen war. Und der Hirte hat sein Wesen nicht verändert. Er liebt auch heute noch seine Schafe und er liebt es, für sie zu sorgen und sie zu führen. Und er übergibt sie hier in die Obhut des Vaters, weil er erstmal bald nicht mehr bei ihnen ist. Und dann, ihr kennt den Text ja wahrscheinlich auch, habt ihn heute nicht zum ersten Mal gehört, aber diese, im Excel würde man von Zirkelbezügen sprechen, also so eine Formulierung, wenn es jetzt um die Einheit geht, er in mir, ich in ihm, eins sein, dass man irgendwie gar nicht logisch so richtig auseinanderkriegt. Das Gebet ist voll von Formulierungen, die diese Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn beschreiben. Alles, was mir gehört, gehört auch dir und was dir gehört, gehört auch mir. Und Jesus weiß, dass gerade diese Einheit zwischen Gott und uns das ist, was wir durch die Sünde verloren haben. Das ist es, was das geistliche Leben ausmacht, eins zu sein mit Gott. Und Jesus weiß auch, wie angefochten gerade dies ist und sein wird. Es ist diese logische Fortsetzung von dem Weinstock-Rebenbild, das er den Jüngern vor ein paar Minuten erst gegeben hat. Aber ohne die Hilfe Gottes wären wir an der Stelle echt aufgeschmissen. Daher betet er für uns. Ich bete, dass sie alle eins sind, und zwar so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen sie in uns eins sein. Und in fast der gleichen Formulierung wiederholt Jesus diese Bitte zwei Verse später noch einmal. Da hängt offensichtlich ganz viel dran an dieser Einheit. In dem Weinstock-Rebenbild sagt Jesus, dass wir getrennt von ihm nichts tun können. Das stimmt. Das führt mich persönlich allerdings ganz schnell in so einen Modus rein, ich muss für Gott aktiv sein. Und dann bin ich schnell unter so einem inneren und gefühlten, ich muss meine geistliche Produktivität erhöhen, Druck. Aber das geht an dem Thema vorbei. Da denke ich an Martha und an Maria, dass die Martha zwar aktiv ist, aber dass die Maria zu den Füßen Jesu den besseren Ort gewählt hat. Es geht ihm, Jesus, in erster Linie um die Beziehung zu uns, um diese Abhängigkeit von uns an ihn. Denn er weiß, dass an genau diesem Punkt unsere schwächste Stelle überhaupt ist. Wenn ihr euch mal erinnert, was war denn der Kern der Versuchung und dann der Sünde? Was hat die Schlange gesagt? Wenn du von dieser Frucht isst, wirst du sein wie Gott. Dann brauchst du ihn nicht mehr. Dann bist du unabhängig, emanzipiert, selbstbestimmt. Und das hat geklappt. Eine Abhängigkeit ist zugleich aber auch eine Verbindung. Und das haben wir dann schmerzlich erfahren müssen, dass diese Verbindung automatisch weg war, dass wir die verloren haben. Und dadurch das Leben. Und das ist tief in uns drin, uns genauso bewusst, aber wir wollen es ums Verrecken nicht wahrhaben. Wir sind seit dem Sündenfall eine Rebe, die den Kontakt zum Weinstock verloren hat. Und deshalb haben wir selber probiert, Dinge zu machen, die unsere Sehnsucht nach Gott befriedigen können. Dinge, die von unseren Händen gemacht worden sind. Damals die Götzenbilder, heute ist man ein bisschen moderner und hat nicht mehr das, was man Gott bezeichnen würde, aber anbeten tun wir die Dinge trotzdem. Und auch das Volk Gottes ist davor nicht bewahrt. Wir fallen auch schnell wieder in diese Abhängigkeit, also aus dieser Abhängigkeit heraus und wollen wieder uns emanzipieren, uns selbst bestimmen. Da fangen wir plötzlich wieder an, die Errettung an gewisse Einhaltung von Gesetzen, von Geboten zu verknüpfen, gute Taten bringen zu müssen. Oder ist unser Leben komplett auf das Diesseits bestimmt? Und bei manchem, was Gott uns an Druck gibt, bei mancher Not, habe ich manchmal den Eindruck, dass Gott die nur deswegen zulässt, weil wir ansonsten so schnell in der Gefahr sind, seine Hand loszulassen, wenn alles easy peasy läuft. Also braucht euch nicht angemacht zu fühlen, ich rede dann in erster Linie von mir. Und da ist er wieder, dieser Gott, dem Ehrfurcht gebührt und dessen Liebe nicht vor Drastik zurückschreckt. Aber lass uns mal den Blick von dieser strengen Seite des Bildes zu der Verheißungsseite lenken. Was steht da als Konsequenz, wenn wir in diese Einheit hineinwachsen? Und Jesus beschreibt ganz bewusst, nimmt dieses Wort hineinwachsen. Das ist kein digitaler Prozess von 0 auf 1, sondern es ist ein Wachstums-, ein dynamischer Prozess. Der schließt Fortschritt, Versagen, Umkehr, Neuanfang mit ein. Und das von vornherein, um uns vor Frustration zu schützen, wenn wir dann merken, boah, wie krass wir entfernt sind von dem, wie Jesus uns das hier vorlebt, diese Abhängigkeit. Der nächste Satz, ich bete, dass sie alle eins sind, und zwar so, wie du, Vater, in mir und ich in dir, so sollen sie in uns eins sein, lautet, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Und das Gleiche auch in dieser Wiederholung, zwei Verse später. Dann sogar noch mit dem Zusatz, und sie, die Jünger, geliebt hast, so wie ich von dir geliebt bin. Das ist doch wohl krass, oder? Wenn wir mit Gott eins sind, dann brauchen wir uns nicht groß darum zu kümmern, wie wir unser Profil schärfen können, unsere Angebote attraktiver machen, unserer Botschaft mehr Kraft verleihen können. Das passiert dann quasi auf zwei Arten von ganz alleine. Die erste ist, dass die Kraft Gottes so aus unseren Knopflöchern rausleuchtet wie bei Jesus selber. Und die zweite ist, dass dadurch, dass wir in der Abhängigkeit sind, wir das Ohr am Mund des Herrn haben, an der Quelle quasi, und damit genannt bekommen, gesagt bekommen, was dran ist. Welcher Schritt, welches Programm, welche Aktion, welches Thema, welche Arbeit. Das heißt aber nicht automatisch, dass uns alle zu Füßen fallen werden. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Applaus aus allen Richtungen ist nicht Teil der Verheißung. Das macht Jesus ja auch klar. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und nun hasst sie der Welt, die Welt. Aber darauf, denke ich, könnte man sagen, na und? Ich meine, was hat sie uns zu bieten gehabt, die Welt? Kann sie uns auch ruhig hassen. Mein letzter Punkt ist Jesus als Fürbitter für uns. Jesus verwendet einen großen Teil des Gebets darauf, für seine Jünger zu beten. Und auch da kommt wieder das Wesen des guten Hirten voll zum Glänzen. Und wofür bittet Jesus da alles? Er bittet um ewiges Leben für uns. Er bittet darum, dass durch uns seine Herrlichkeit offenbar wird. Er sagt, bewahre sie durch die Macht deines Namens, damit sie eins sind, so wie wir. Er bittet, ich bitte dich nicht darum, sie aus der Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Führe sie durch die Wahrheit ganz auf deine Seite. Dein Wort ist Wahrheit. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Was mit der Einheit haben wir ja schon detailliert uns angeschaut. Zwei Punkte möchte ich jetzt am Ende da noch besonders rausstellen. Ist es nicht irre zu lesen, dass Jesus in diesem Moment vor seinem inneren Auge schon genau an dich gedacht hat? Seine Perspektive reicht weit über diese 12 und die damalige Gegenwart hinaus. Er sagt zum Vater mit dem Gedanken an dich, und hör das jetzt bitte mal so persönlich, wie das nur geht. Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern auch für Paul, Edith, Claudia, Petra, Thomas, Rudi, Jesse, Klaus, Nico. Ich bete, dass sie alle eins sind, und zwar so, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen sie in uns eins sein. Ist das nicht ein unheimlich schöner Moment? Der Sohn bittet den Vater für dich und für mich. Und wir dürfen zuhören. Also für mich ist das so ein Gänsehaut, so ein Wow-Moment. Und der letzte Punkt ist der, nach meiner Bibelkenntnis, das einzige Mal in der Bibel, wo Jesus sagt, ich will. Und zwar, Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen nämlich meine Herrlichkeit sehen können, die du mir gegeben hast, weil du mich liebtest, schon vor Erschaffung der Welt. Jesus schenkt uns seine Herrlichkeit und möchte, dass wir in Ewigkeit seine Herrlichkeit sehen können. Das ist der Blick der Liebe, mit dem nur er jeden Einzelnen ganz tief im Innern anschauen kann. Das ist der Blick, mit dem er jeden von uns mit seinem neuen Namen, dem richtigen Namen, ansprechen wird. Und durch das Geben seiner Herrlichkeit gibt er die Würde und Wert zurück, die wir damals in Eden verloren haben. Er spricht dich an in deiner Armut und deinem Schmerz und er gibt dir Autorität, Adel, Stellung. Und er möchte in dieser vollkommenen Einheit mit jedem von uns sein. Und zum Beschreiben dieser Einheit benutzt die Bibel das Wort von Braut und Bräutigam. Und am Ende gibt uns Gott damit mehr, als wir zu Anfang hatten. Der Mensch ist in die Welt gekommen als Mann und Frau, die in der Gemeinschaft mit dem Schöpfer gelebt haben. Und wir werden in Ewigkeit eine unzählbar große Schar von Menschen sein, die Hochzeit mit dem Lamm feiern. Dem Lamm, das auch der Löwe ist. Amen.